Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge bei den ABC Podcasts. Dieses Mal ein bisschen im Auftrag oder in Kooperation mit der Vienna Design Week, weil wir sprechen heute über ein Format der Vienna Design Week, Österreichs größtes Designfestival, das heißt Stadtarbeit. Und Stadtarbeit ist ein Programm, das wir seit vielen Jahren als Teil des Festivals führen, das immer damit beginnt, dass es einen Open Call gibt, wo man sich mit Projekten bewerben kann. Dieser Open Call wird demnächst wieder gestartet und deswegen darf ich mich heute mit der Johanna Pichelbauer unterhalten, die an der Stadtarbeit schon mal teilgenommen hat mit einem Projekt 2018, über das wir mehr erfahren werden und auch sehr viel in dem Feld, in dem sich die Stadtarbeit bewegt, nämlich im Bereich des Social Designs bewegt und da sehr viel schon realisiert hat. Hallo liebe Johanna,
Hi.
Ich freue mich, dass du da bist, hier im Sonnenschein an der Windseile. Das ist heute sehr schön. Und dann steigen wir doch gleich ein. Vielleicht kurz noch eine kurze Einschaltung, weil die Stadtarbeit-Projekte werden von einem wesentlichen Festivalpartner unterstützt, dem Mehrwertprogramm der Erste Bank, bei der wir uns herzlich immer bedanken wollen für die langjährige Unterstützung, die das möglich macht, eben auch ein Projekt, das, sage ich mal, sehr ephemär ist und wo man sozusagen zu Beginn noch nicht genau weiß, was am Ende rauskommt, sich auf diesen Prozess gemeinsam mit dem Festival einzulassen und das Jahr für Jahr zu wagen. Liebe Johanna, 2018 warst du gemeinsam mit drei Kolleginnen, Teil eben von Stadtarbeit und hast ein Projekt, steigen wir doch gleich beim Projekt jetzt doch ein und erzählen dann so ein bisschen rückrollend über deinen Weg und hast, weil sozusagen ein Projekt auch immer gemeinsam oder in Kooperation mit der Caritas, ein sehr spezielles Projekt mit Heimarbeiterinnen realisiert. Was war das? Erzähl uns kurz, wie das ging.
Bei der Bewerbung wussten wir eben noch gar nicht genau, was es wird. Und ich fand es auch ganz gut, dass du das gerade angesprochen hast, dass man sich auf diesen Prozess einlassen muss, am Anfang noch nicht klar ist, wo die Reise hingeht und was da am Schluss rauskommen könnte. Deswegen versuche ich mich da jetzt zurück rein zu versetzen. Aber genau, am Anfang stand die Zusammenarbeit mit der Caritas, der Heimhilfe. Und wir haben dann im Prinzip, wir sind ein Team, einfach mal hingegangen und haben uns überlegt, wo gibt es Geschichten, die es wert wären, erzählt zu werden? Wo sind Geschichten, die man sonst vielleicht übersieht und sind da recht schnell fündig geworden eigentlich? Weil,
das wollen wir, glaube ich, kurz klären, was ist Heimhilfe?
Ja.
Genau,
Heißt eben Menschen, die ihr Zuhause nicht mehr verlassen können oder nur sehr eingeschränkt verlassen können, werden besucht von den Heimhelferinnen oder den Heimhelfern. Und bekommen, werden also gepflegt, werden mit Essen versorgt, aber es geht auch viel um Kommunikation, darüber zu reden, was draußen passiert und so weiter, weil es ist ja wirklich so ein Draußen und Drinnen, es ist irgendwie ganz schräg. Da war eine Frau, die hat seit Jahren ihre Wohnung nicht mehr verlassen und hat darauf gewartet, dass der Lift endlich gebaut wird, weil sie mit dem Lift hinunterfahren könnte und wieder irgendwie teilhaben könnte am Leben draußen sozusagen. Und wir haben uns überlegt, okay, es wäre doch echt schön, diese Menschen, damals war die Design Week im 7. Bezirk, es wäre schön, diese Menschen auch irgendwie zur Design Week zu bringen. Und es war eben klar, dass, also physisch wird das nicht gehen. Und deswegen wollten wir so einen Geschichtenaustausch starten und haben uns überlegt, okay, wie können wir die Geschichten dieser Menschen, und diese Menschen sind Expertinnen und Experten für ihren Bezirk, weil sie dort schon sehr, sehr lange leben, wie können wir diese Geschichten zur Design Week bringen und wie könnten wir da irgendwie so eine Schaltung aufbauen, wo da Kommunikation passieren kann. Haben zuerst gedacht an irgendwelche Signalaustauschsachen, an Videoübertragung und dann aber festgestellt, das wollen diese Menschen überhaupt nicht. Das ist ihnen komplett suspekt.
Das ist Big Brother irgendwie.
Ja, und es war auch, wussten auch nicht recht, worum es da geht. Und wir haben uns dann überlegt, ein Format, wo wir ein Objekt zu Hause, also bei den Menschen zu Hause, das besonders mit Geschichten aufgeladen ist, irgendwie zur Design Week mitbringen und dort platzieren und über dieses Objekt die Menschen Geschichten erzählen lassen. Also wir haben zu Hause aufgenommen Geschichten und dann so eine Wand gestaltet, wo die Objekte der Menschen zu Hause genau in Szene gesetzt wurden und wir haben diese Geschichten einfach zur Design Week gebracht und dann hat uns aber noch so dass die umgekehrte Kommunikation gefehlt. Also wir haben zwar jetzt die Geschichten dort, aber wir haben keine Antwort drauf und deswegen haben wir so ein Postkartensystem eingeführt und man konnte auf diese Geschichten reagieren bei der Design Week und den Menschen nach Hause wieder Postkarten schreiben. Ja, das sind vor allem ältere Menschen, haben sich wahnsinnig gefreut und wir sind dann auch mit der Kamera nochmal losgezogen und haben festgehalten, wie die Reaktionen so sind. Und das war ein total schöner Austausch, der dann über die ganze, das ganze Festival, die ganze Festivalszeit stattgefunden hat und war sehr poetisch und sehr schön. Aber auch ein schwieriger Prozess, weil man nie weiß, ja, wie das am Schluss ausschauen könnte. Und man muss sich da dann auch einfach, man muss da irgendwie auch verlässlich sein und sich überraschen lassen können. Und für sich sagen, es ist in Ordnung, dass ich noch nicht weiß, was da rauskommt. Und es braucht diese Flexibilität natürlich auch bei den Partnern, also bei der Design Week, dass da dass einfach das Vertrauen da ist. Die werden schon was Cooles machen, so. Ja.
Wir kommen dann, glaube ich, am Schluss nochmal auf das, also sozusagen, was jetzt bei einer Bewerbung oder sozusagen, wie die Projekte sein müssen, damit sie sozusagen eben für die Stadtarbeit gut reinpassen. Wenn man jetzt, weil das sozusagen die Schilderung des Projektes gibt, ein Video bei dir auf der Website, das extrem rührig ist, also das würde ich jetzt allen empfehlen, da mal kurz drauf zu gehen, weil es in 30 Sekunden oder sowas irgendwie wirklich unglaublich charmant und unglaublich, aber es ist auch irgendwie schön, weil es so erzählt über, wie ihr euch nähert und wie das sozusagen auch natürlich wahnsinnig lustig irgendwie dazu
vorstellt. Aber es war auch wirklich scary. Also es ist ja so, da in eine fremde Welt einzudringen und also man fühlt sich ja wirklich so als Eindringling irgendwie und das war nicht einfach.
Also selbst mit der Übersetzung sozusagen der Heimhilfe, die die Bewohner kennt oder kennen sozusagen, ist es gar nicht so. Aber es hat irgendwie sozusagen sehr schön, weil das ja dann auch immer eine Frage ist, sozusagen, wie dokumentiert man ein Projekt. Jetzt hat uns, sag ich mal, dieses Projekt, das wirkt alles so ein bisschen so eben charmant, liebenswert. Junge Frauen engagieren sie sich für die ältere Generation. Wenn man auf die Website geht oder wenn man sozusagen nachliest, also dein Weg ist sozusagen Maschinenbau auf der TU und dann doch sehr ernsthaftes Studium auf der Angewandten mit Industrial Design bei Fiona Rabi und Anup Jain. Du wirst geführt als einer der relevantesten unter 30-Jährigen in Europa von Forbes, also 30 under 30. Ich sage das jetzt so provokant irgendwie und ein bisschen überspitzt dazu, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt sozusagen die Projekte, über die wir jetzt dann noch sprechen, in ihrer Relevanz zuordnen können. Das ist eben nicht ein Pfadfinder auf Abwägen, experimentelles, irgendwie mal was ausprobieren, sondern dass sozusagen die Projekte, die du im Kollektiv und alleine realisierst, sehr systemisch gedacht sind und nicht zufällig dann funktionieren oder nicht funktionieren. Sag ich mal, 2018 ist auch schon ein Moment her. Also ich glaube, du hast jetzt einfach in der Zwischenzeit auch noch mehr Erfahrungen
gesammelt.
Mittlerweile
auch 30.
Genau. Jetzt muss man dann schon in der Best of Under 40 irgendwie wieder mitmischen. Ja. Aber es ist, aber ich glaube, es ist mir wichtig. Ich habe jetzt da noch zwei kurze Zitate von deiner Website irgendwie, die ich auch sehr schön fand. Nämlich, I'm on a mission to explore the emotional potential of machines. Das fand ich sehr schön. Und fighting fear with imaginations and looking for poetry in technology.
Ja.
So. Kurze Pause. Der Portierdienst wie immer nicht am Werk. Wir kommen gleich wieder. Augenblick. So, da sind wir jetzt wieder. Genau, also Poetry of Technology. Magst du uns ein bisschen, es sind so unterschiedliche Projekte, an denen du in den letzten Jahren gearbeitet hast. Vielleicht steigen wir nochmal mit irgendeinem konkreten Projekt ein und, oder was meint Poetry?
Ja, also tatsächlich wird es mit, absurderweise eigentlich wird es mit jedem Projekt, das dazukommt, ein bisschen schwieriger zu überlegen, was so die Gemeinsamkeit ist oder so der rote Faden, der sich durchzieht. Ich habe beschlossen, mich davon nicht zu sehr nervös machen zu lassen, dass ich oft nicht ganz genau sagen kann, was die Dinge, was da die Gemeinsamkeit ist. Aber etwas, was mich schon sehr fasziniert, ist eben neue Technologie, die ja auch bei ihrem Aufkommen oft wie Magie wirkt, irgendwie ihre Verheißungen, aber auch die Risiken. Vielleicht hat das begonnen mit dem Studium des Maschinenbaus, aber grundsätzlich finde ich es einfach spannend. Technologie ist ja nicht etwas, was sich so nahtlos in unser Leben einfügt, sondern es zwingt uns irgendwie dazu, unser Verhalten zu ändern. Und das zu beobachten, finde ich irgendwie spannend. Und ich finde, da gibt es eben sehr viele fast poetische Momente und humorvolle Momente der Missverständnisse zwischen Mensch und Maschine. Und das so ein bisschen rauszukitzeln, finde ich spannend.
Du hast schon in deiner, also wenn man sagt, die Website ist auch eine Technologie, du hast schon die, die Organisation deiner Projekte ist in Work, Didn't Work, About, Kontakt eingeteilt, was ich aber auch schon recht symptomatisch finde für, es gibt Dinge, die dann eben funktionieren und Dinge, die nicht funktionieren und aus denen, die nicht funktionieren, lernt man wahrscheinlich und nimmt man genauso viel mit, wie aus denen, die funktionieren unter Umständen.
Genau.
Vielleicht ein und Projekt, darf ich gleich irgendwie sozusagen eins, also das war dieses Projekt in Aspern, das ein Haus in Aspern, wo er ein Theaterstück geschrieben hat und das aber dann sozusagen, also das Medium war dann das Theaterstück, aber sozusagen das Thema, korrigier mich dann, aber sozusagen es ging quasi um, wenn Gebäude eigenständig am Energiemarkt investieren würden und das wurde runtergebrochen auf vier Parteien, die unterschiedliche Energieverhalten haben, also sozusagen ein Theaterstück würden wir sozusagen landläufig quasi einem kulturellen Programm, also völlig anders kontextualisieren als Energie, Energiewende oder Börse. Ja. Also das finde ich jetzt auch sozusagen dieses Zusammengreifen aus so unterschiedlichen Genres, die wir sonst sehr gerne in sehr, sehr unterschiedlichen Welten denken, nämlich auch in dem Privaten und dem Nicht-Privaten.
Wie kam es zu dem Projekt? Interessant, dass so ein bisschen, also ich habe zu der Zeit, als das Thema irgendwie, als das Projekt aufgekommen ist, das war im Rahmen der Biennale 2019, mit der Seestadt. Habe ich mich gerade ein bisschen mit so Animistic Design beschäftigt, also mit dem, da geht es darum, dass man nicht lebenden Wesen und Entities ist irgendwie oder Objekten einen Charakter überstülpt, um zu zeigen, okay, die sind auch Teil des Systems, in dem wir uns bewegen und haben auch Agenten, die wir nicht gleich durchschauen und operieren vielleicht nicht immer nach einer Logik, die wir verstehen. Und deswegen haben wir diesem Haus in der Seestadt ein Bewusstsein gegeben sozusagen und uns überlegt, wie die verschiedenen Bewohner und Bewohnerinnen dieses Hauses mit dem Haus interagieren und auch untereinander interagieren. Und im Prinzip ging es darum, einen Forschungsbericht, einen relativ dicken, recht trockenen Forschungsbericht irgendwie umzusetzen, so dass eine spannende Diskussion möglich ist und auch eine kritische Diskussion, weil in der Seestadt wird sehr weit vorausgedacht mit den Smart Metern und mit welchen Sensoren statte ich meine Wohnungen aus. Und das irgendwie so zu inszenieren, dass es möglich ist, dass auch Laien Lust haben, darüber zu reden und sich damit auseinanderzusetzen, das war so ein bisschen unsere Challenge. Und da ist dieses Theaterstück entstanden, das mich und auch meine Kollegin, die Mia Morsburger, sehr viele graue Haare gekostet hat, es war kein einfacher Prozess, weil natürlich sind wir keine Regisseure und das war ein neues Medium für uns. Das ist dann nicht einfach, da auch zu sagen, okay, wir sind Designerinnen, wo ist unser Platz? Es muss vielleicht jetzt nicht alles ganz so klappen, wie das klappen würde, wenn das jemand machen würde, der tatsächlich dieses Handwerk gelernt hat. Aber wir bringen da vielleicht was anderes mit, was auch wieder spannend ist.
Jetzt, wie dürfen wir uns das vorstellen? Also das heißt sozusagen, da tritt dann ein Energieprovider an euch heran mit einem...
Nein, das war in dem Fall
die Seestadt selber.
3420, genau, also die Seestadt. Und das MAG, und die wollten, also es ging irgendwie darum, schon so, wo sind die Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden, wo sind Punkte, wo vielleicht auch Kritik notwendig wäre, wie kann man die Kritik aber auch so inszenieren, dass sie Spaß macht, nicht wehtut, aber trotzdem, so wie eben das auch Nestroy damals gemacht hat in seinen Stücken. Wir haben uns da auch sehr an Nestroy orientiert und das ein bisschen so aufs Korn genommen und auch als Vorbild betrachtet. Der hat ja auch immer so seine Kritik verpackt in Humor und das finde ich ist ein bewährtes Mittel und hat auch für uns ganz gut funktioniert. Eben, wir haben da den einen Charakter, den Sebi Smart, der immer die neuesten Devices in seiner Wohnung hat und voll auf dem Smart Meter steht, aber dann ziemlich aufgeschmissen ist, wenn es dann mal einen Ausfall gibt und die Frau Volt im vierten Stock, die ihr Balkonkraftwerk hat und Dafür stört sie wahnsinnig, wenn sich die anderen Bewohner und Bewohnerinnen mal unvorhersehbar verhalten, weil sie muss natürlich managen, wann wie viel Strom notwendig ist und so weiter. Ja, es war eine spannende Auseinandersetzung. Wo wollten wir da hin?
Wie kommst du zu Projekten oder wie kommen Projekte zu dir? Oder
ist ich glaube, es ist schon so ein bisschen wirklich so die Momente zu finden innerhalb eines Themenbereichs, wo irgendwie wo Spannung drin ist, wo sich eine Geschichte erzählen lässt. Für mich ist das meistens bei, also es passieren diese Momente meistens dort, wo es um neue Technologien geht. Und
Du hast jetzt zuletzt, du musst mir noch mal die Sprünge helfen, aber sozusagen das Projekt, das du mit der Kunst-Uni Linz jetzt, glaube ich, sozusagen in Pandemiezeiten, und da ging es sozusagen um die Qualität der Materie oder von Materialien, die es eigentlich nicht gibt und die eigentlich auch wieder was Magisches haben. Oder
auch das wieder eine Kollaboration mit Isabel Prade. Also ich arbeite recht ungern allein, ich mag das sehr gern, wenn man da jemanden hat, mit dem man gemeinsam schmieden kann und sich das ausdenken kann. Und da ging es um Objekte in Geschichten. Also wie werden Objekte in Geschichten eingebaut, um Dinge zu erzählen? Ich lese jetzt auch gerade ein Buch über das europäische Volksmärchen. Ich habe jetzt Zeit, wo ich ein Kind habe. Nein, wenn ich Zeit habe, lese ich gern, wie auch immer. Da ging es zum Beispiel auch darum, welche Farben in Märchen vorkommen und welche Farben nicht vorkommen. Also es kommen zum Beispiel, Wälder sind selten grün, sondern meistens groß und dunkel, und Objekte sind oft aus Metall oder aus Stein. Und diese Objekte haben in Märchen einfach einen Zweck, also sie haben einen Zweck zu erfüllen, und dieser Zweck ist oft etwas zu kommunizieren. Und so so ist es auch in vielen Designprojekten, die ich mache, setzen sich Objekte so ein, dass sie was erzählen können, irgendwie so erzählen mit Objekten. Und da ist man dann eben recht schnell beim Märchen. Und in Linz, das war mit zukünftigen Werklehrerinnen und Werklehrern. Und der Plan war eigentlich, mit dem Ars Electronica Center gemeinsam eine Workshop-Serie durchzuführen. Das ging natürlich überhaupt nicht letztes Jahr. Und so...
Du schreibst auf der Website so schön sozusagen, dass sowas Immaterielles wie so quasi ein Coronavirus einem irgendwie sozusagen bei seinem Workshop in die Quere kommt.
Eigentlich auch hochmateriell. Also der ist ja nicht ausgedacht, aber das ist doch ein Stoff, der extrem geheimnisvoll ist auch, den wir noch überhaupt nicht gekannt haben und der aber
viel torpediert hat oder den ganzen Workshop irgendwie in ein völlig neues Fahrwasser gebracht hat.
Genau. Oder so, Und es hatte aber irgendwie den schönen Nebeneffekt, dass bei den Studierenden zu Hause dann einfach so kleine Alchemiestationen entstanden sind, wo wir versucht haben, die Alltagsgegenstände, die sie einfach den ganzen Tag sehen, so umzuformen in etwas, das was ganz Neues ist und wo man vielleicht dann auch nicht mehr weiß, was das mal war, und dem irgendwie mit Gelatine zu arbeiten und einfach mal zu schauen, was gibt es bei mir zu Hause, was ich irgendwie umformen kann, und was können die anderen dann noch erraten, was das mal war, und was erzählt das, ist das ein böses Objekt geworden oder was ist ein böses Objekt, was ist Bosheit, wie kann ich das in einem Objekt zeigen, hat das Stacheln, ist das schwarz, ist das schleimig? Also es war irgendwie spannend.
Und sag mal eben sozusagen, das deutet ja schon darauf hin, dass sozusagen auch Spielzeug oder sozusagen mit was man spielt, hat in mehreren Projekten immer wieder mal eine Rolle gespielt. Also jetzt zuletzt auch auf der TU, richtig, wo sozusagen ein ganzer...
Genau, bei einem Forschungsprojekt.
Erzähl uns da nochmal ein bisschen mehr. Das habt ihr jetzt auch präsentiert beim Festival und war sehr...
Genau, da war ich mal in ganz anderer Funktion bei der Design Week, und zwar habe ich jetzt am Institut für Human Computer Interaction gearbeitet. Die letzten 2 Jahre war Teil eines Forschungsprojekts, wo wir gemeinsam mit sehr diversen Kindergruppen neue Spieltechnologie erarbeitet haben. Und da ging es einerseits darum, wie kann Spielzeug dazu motivieren, gemeinsam zu spielen, gerade Kinder mit sehr unterschiedlichen emotionalen Bedürfnissen zusammenzubringen, und andererseits aber auch diesen Kindern zu zeigen, dass ein Designprozess, also dass Technologie nicht etwas ist, was sie so akzeptieren müssen, wie es ist. Also man ist das halt so gewohnt, man kriegt sein Handy, man kann da Apps installieren, aber man kann nicht, also die Personalisierung hat seine Grenzen, hat ihre Grenzen. Irgendwo, ja, also zu zeigen, dass Technologie auch ganz anders funktionieren könnte, also dass ich Forderungen stellen darf, dass, ja, ich habe da ein recht nettes Beispiel, auch meine Oma hat mir mal eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich glaube, es war ihre erste überhaupt oder ihre zweite oder so, knapp nachdem sie gelernt hat, einen Punkt zu machen, weil sie noch nie mit Tastatur gearbeitet hat, hat sie mir ein Bild geschickt vom Sonnenuntergang und hat geschrieben, Hani, kannst du das bitte röter machen? Weil es war in Wahrheit röter als auf dem Bild. Und ich habe gedacht, das ist so cool, weil wir sind irgendwie gewohnt, okay, ja, jetzt müssen wir halt leben mit diesem Bild, dass die Realität nicht matchen kann. Und sie, die ja überhaupt keine Erfahrung mit diesem Gerät hat, hat gesagt, ich will das nicht akzeptieren, so, das muss man jetzt bearbeiten, damit es gleich war. Und so haben wir auch in der Arbeit mit diesen Kindern vermittelt, dass wenn sie Wünsche haben an ihre Spieltechnologie, können sie das äußern und wir werden versuchen, das umzusetzen. Und ich finde, das ist für Kinder ich habe das als extrem spannend empfunden, dass Kinder das so mitgestalten dürfen. Und für mich war das auch, ich habe da sehr viel gelernt in diesem Projekt zum Thema partizipatives Design, was das wirklich heißt, wie schwer das ist, wenn man das ernst nimmt. Genau.
Hast du jetzt sozusagen in diesen Zeiten, in denen wir uns jetzt so bewegen, weil sozusagen ich eigentlich irgendwie immer noch ein bisschen bass erstaunt bin, dass wir jetzt sozusagen quasi ein Jahr Pandemie und ein Jahr sozusagen Distance Learning hinter uns haben und das Gefühl habe, dass da extrem wenig dazugelernt wurde. Also sozusagen, also in dem Unterricht, wie ich ihn sozusagen bei meinem Schulkind erlebe, ist es quasi der gleiche Frontalunterricht wie in der Klasse digital. Mhm. Und sozusagen diese Möglichkeiten, die sozusagen das Digitale ja auch irgendwie mitbringen würden, offensichtlich, also vielleicht ist auch die Zeit zu kurz oder wie auch immer, aber sozusagen, also dieses Nicht-Ausschöpfen von neuen Möglichkeiten, sondern dieses Altes sozusagen halt dann quasi mit Technologie übersetzen. Hast du das Gefühl, dass unsere Zeit, dass da jetzt viele Dinge in Bewegung kommen werden? Ist das etwas, was dich sozusagen dann auch irgendwie inspiriert oder wo du das Gefühl hast, okay, da ist offensichtlich Bedarf? Weil da wird noch viel passieren, oder hast du das Gefühl, gut, irgendwann geht's vorbei und dann gehen wir zurück as it was und machen Frontalunterricht da wieder in der Klasse?
Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Bedarf, aber ich glaube, es ist auch eine ziemliche Falle, weil das Internet ist so, wie wir es jetzt kennen, eigentlich kaputt. Also es gibt ein paar Rieseninstitutionen, die Spielregeln vorgeben, und wir müssen uns da irgendwie damit zurechtfinden, dass es, wenn wir miteinander kommunizieren wollen, für uns dann der Preis, dass der Preis halt ist, dass wir unsere Daten hergeben, dass wir nicht selbst gestalten können, wie wir kommunizieren, sondern uns eben mit diesen Funktionen, die es da gibt, zufrieden geben müssen. Also ich glaube, das war schon eine schwierige Situation, habe ich so auch mitbekommen im Institut für Human Computer Interaction, wo meine Kollegen und Kolleginnen ja sehr kritisch immer sich überlegen, mit welchen Programmen sie arbeiten. Und da, selbst da dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt einfach mit Zoom arbeiten. Es gibt momentan es gibt gerade noch keine Alternativen. Also ich glaube, es ist aber schon, ja, also ich glaube, es motiviert vielleicht schon auch Leute Leute an neuen Alternativen zu basteln, aber ich glaube, dass es nicht einfach ist, das in diesem, ja, das im Königreich des Internets, wo es eben diesen großen König gibt, Google, Apple, Facebook, Amazon, King Gaffa, der auch in einem Projekt vorkommt, irgendwie den Aufstand
zu wagen. Das gallische Dorf zu sein und ja, dann irgendwie aus, aus der Asterix-Perspektive.
Man wird da halt dann recht schnell zum Einsiedler in dieser in diesem Szenario, finde ich.
King Gaffer, das haben wir auch noch nicht gehört, das klingt gut. Jetzt wollte ich dich noch was anderes fragen, nämlich sozusagen, gibt es quasi so Handlungsanleitungen, das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber sozusagen wie du dich einer Aufgabe näherst, ist es sozusagen, ist es viel Fragen, viel Recherche, viel Stolpern. Wissen, viel Stolpern, okay. Also gibt es sozusagen so baukastenmäßig etwas, wo man sozusagen aus der Disziplin, sage ich mal, in dem weiten Feld des Social Designs oder Partizipativen Designs sozusagen, dass man umlegen könnte sozusagen auf andere Lebensbereiche? Lässt sich sowas destillieren oder sozusagen, oder gibt es eine Art, wie du dein Denken irgendwie sozusagen schulst, damit du auf die richtigen Ideen kommst?
Boah, das ist schwierig. Ich glaube, ich fürchte, nein. Also es gibt natürlich Methoden, es gibt im Bereich des spekulativen Designs gibt es Methoden, so Archäologie der Zukunft. Ich reise in die Zukunft, nehme mein Objekt mit zurück und so weiter. Aber grundsätzlich, also ich lasse mich meistens treiben eigentlich. Und da ist, da, ja, es geht ja oft um die Zukunft, unsere Gesellschaft, wo könnte sie sich hinentwickeln? Aber es geht nie um Prognosen oder so, weil ich bin da recht, es geht mir ziemlich auf den Wecker, diese selbsternannten Orakelmänner, die denken, sie können uns sagen, wie die Zukunft aussehen wird. Also ich glaube, das ist genau das, was wir gerade nicht brauchen. Die wenigsten haben auch die Pandemie vorhergesehen, lässt sich auch nicht vorhersehen. Ich glaube, wichtiger ist, dass wir Wege finden, wie wir mit diesen Überraschungen umgehen, aber auch ein möglichst diverses Portfolio an Möglichkeiten anzulegen, wie die Zukunft aussehen könnte. Und da geht es einfach darum, dass jeder und jeder irgendwie mit seinem Werkzeug beiträgt, bis dieses Revolutionsrad dann endlich ins Rollen kommt. So, und
aber da vielleicht auch so die Empfehlung, wenn man so denkt, wie sozusagen Ausbildung unserer Kinder, also wie du sagst, sozusagen so ein Portfolio an Möglichkeiten, also sozusagen so wie man in der eigenen Arbeit wahrscheinlich sozusagen nicht Schema F immer die gleichen Projekte perpetuieren sollte mit immer ähnlichen, aber anderen Kunden, sondern dass sozusagen die sozusagen man quasi auch gut gewappnet ist, wenn man möglichst unterschiedliche Erfahrungen machen durfte.
Genau, so. Ich meine, die Natur stellt sich ja auch sehr breit auf, um dann gerüstet zu sein, sozusagen. So denke ich mir, geht es auch mit unserem Werkzeug.
Jetzt lass uns nochmal kurz zurückkommen, weil sozusagen wir wollen ja hier auch ein bisschen quasi Empfehlungen abgeben für all diejenigen, die sich mit dem Gedanken spielen, bei der Stadtarbeit ein Projekt einzureichen, wie das Thema heuer aussieht, was es da genau braucht, etc. Sozusagen, das gibt es auf der Vienna Design Week Website abzurufen. Aber gibt es so Empfehlungen, was für euch damals sozusagen, wie ihr auf eine Idee kamt oder wie euch oder was es alles sein sollte, konnte, ist? Oder gibt es sozusagen aus der Erfahrung, es gemacht zu haben, wird man es heuer oder wird man es, wenn man es nochmal macht, anders machen?
Gibt's also ich glaube, ein ganz guter Impuls ist schon, sich zu überlegen, welche Leute sind normalerweise nicht vertreten in der Design Week und wo, wie können wir an deren Türschwelle kommen irgendwie und so, wie können wir dann noch mehr Leute einladen, teilzuhaben an diesem Festivalprozess. Und
da läuft man eben beim Team der Vienna Design Week offene Türen ein, weil die Lilly zu sagen pflegt, die Vienna Design Week wird auch mal vor deiner Türe landen. Also das ist, aber natürlich, klar, denken wir immer an eine gewisse Community und viele andere natürlich nicht. Also,
genau. Okay. Also ja, ich glaube, da gibt es schon noch unbesetzte Sessel. Und dorthin zu schauen, finde ich, ist mal ein ganz guter Tipp.
Herrlich, wunderbar. Liebe Johanna, ich danke dir. Wir sind gespannt, was du als nächstes machst.
Dann werden wir
noch viel, du auch, genau, viel von dir hören und lesen. Und allen anderen empfehlen wir, sich über die Stadtarbeit zu informieren und reichlich Projekte einzureichen. Wunderbar, vielen Dank. Bye, bye.